Wer verkauft die Limo?
Die heißt Paulberger Limo und die wird von den YouTubern Paulberger und iCrimex, die wurde von denen erfunden.
Wer ist iCrimex?
Also das ist ein YouTuber, der zum Beispiel Minecraft-Videos, Roblox-Videos oder GTA-5-Videos
macht. Ist das deren eigene Limo? Oder?
Ja, das ist deren eigene Limo. Der verkauft auch T-Shirts zum Beispiel oder andere Fanartikel.
Hm. Würdest du die Limo gerne trinken?
Ich weiß nicht, wie der... Also, keine Ahnung.
Ja. Ich meine, findest du die cool, weil der die trinkt, oder?
Nee.
Also, wenn es jetzt irgendwie ein alter Mann wäre, da, weiß ich nicht, Frank Elstner, Günther ja auch, wenn der die trinken würde?
Auch nicht.
Wer müsste die denn trinken, damit du die cool findest?
Ich weiß nicht, ich bin generell nicht so richtig Fan von irgendwelchen Energy Drinks, weil, ja.
Gut. Haben wir doch noch irgendwas richtig gemacht. Ja, vielleicht benutze ich das für einen Podcast.
Das?
Ja.
Okay.
Na, wenn du es okay findest.
Ja, schon so okay.
Soweit mein 12-jähriger Sohn zum Thema Junkfluencer, nachdem ich vom Interviewtermin bei Foodwatch zurückkam. Und kleine Korrektur, Paulberger Limo ist kein Energydrink, enthält also kein Taurin oder Koffein und ist nach dem Spitznamen benannt, den der Let's Player iCrimex sich selbst und seinen größten Fans gibt. Musste ich auch erst recherchieren und weiß da vielleicht ein bisschen mehr. Dafür habe ich aber ungleich zu meinem Nachwuchs keine Ahnung von Minecraft oder Roblox. Das sind nämlich die Games, die iCrimex für seine Millionen von Follower spielt. Und der hat mit 16 angefangen, an seiner YouTube-Karriere zu schrauben. Aber damit kann man auch sehr viel früher starten.
Das ist das Kinn einfach viel straffer. Hier, das ist auch so gegen Wrinkles. Nicht, dass man das braucht, so muss man nicht machen. Und ich meine, ich habe noch nicht mal irgendwelche Falten. Ich finde, das fühlt sich einfach richtig cool an. Und hier habe ich noch.
Also nochmal ganz deutlich, dieser Face Roller, der regt die Durchblutung im Gesichtsbereich an, lässt die Haut abschwellen, macht sie stärker, straffer. Und das sind alles Herstellerinformationen, die ich mir auf deren Websites angelesen habe. Und diese Eyepatches, die hier die YouTuberin zeigt, das sind solche Gelkissen mit Kokosöl, Hyaluron, Koffein, Algenextrakten und sonst was. Gefüllt und getränkt und angereichert, die kühlen und befeuchten die Haut und sollen sie straffer machen, beugen eben auch Falten vor, wie hier berichtet wird. Und noch was habe ich nachgeguckt, nämlich dass Ava gemäß meiner Recherchen zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Videos Anfang 2023 11 Jahre alt ist. Und mittlerweile hat ihr YouTube-Channel Alles Ava 1,5 Millionen Follower und bei Instagram und TikTok kommen noch ein paar hunderttausend dazu. Und wenn sie uns nicht gerade ihren großzügig ausgestatteten Schminktisch zeigt, macht sie bezahlte Werbung für einen Fantasy-Roman und die dazugehörige Smartphone-App.
Die Kobold-Chroniken sind nämlich Lesespaß mit einer App. Das ist ein witziges, neues Konzept, auch für weniger lesebegeisterte Kinder. Ich finde es toll, dass dabei nicht nur die Bücherwürmer, sondern auch die Lesemuffel angesprochen werden. Ich glaube, ich bin da irgendwo in der Mitte. Ich freue mich, das Buch zu lesen und die App auszuprobieren.
Immerhin, die minutenlange Werbepause ist recht gut erkennbar oben links als solche markiert. Und Avas absolut korrekter Hinweis, als Elfjährige müsse sie nichts gegen Gesichtsfalten tun, ist ehrlicher und transparenter als vergleichbare Inhalte zu Beauty-Produkten und Lebensmitteln, die sich an eine junge Zielgruppe wenden, die ich in anderen Videos von Influencern im Kinder- und Teenageralter gesehen habe. Außer vielleicht dieser eine Halbsatz.
Ich finde, das fühlt sich einfach richtig cool an.
Aber wie gehen wir damit um? Junge, teils sehr junge Lifestyle- und Beauty-Influencer wie Ava gibt es eben viele und es wäre sicher ein leichtes, kulturpessimistisch auf deren Videos und Stories und Reels zu blicken und die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und den sprichwörtlichen Untergang des Abendlandes heraufzubeschwören. Und ich bin mir sicher, das tun auch viele, vielleicht die meisten Erwachsenen, deren Alltag sich irgendwann eben nicht mehr maßgeblich um Fast Food und Beauty und den besten Style und das heißeste Social-Media-Profil dreht. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Aber ganz ehrlich, Kids will be Kids. Und in aller Fairness sei gesagt, dass kritischer Medienkonsum und ein reflektiertes Kaufverhalten vermutlich auch nicht ganz oben auf der Prioritätenliste von Heranwachsenden in den 70er, 80er und 90er Jahren standen. Es ist Pflicht und Aufgabe von uns, den Erwachsenen dieses Wissen zu vermitteln und der unkontrollierten Einflussnahme von profitorientierten Medien und Unternehmen auf junge Menschen vorzubeugen. Ja, unsere Aufgabe, unsere Pflicht. Kinder dürfen nicht verlacht, sondern müssen verstanden werden. Und es ist meine Aufgabe, hier nicht nur Klischees und Vorurteile zu reproduzieren, damit ich mir schön selber auf die Schulter klopfen kann, sondern ich will begreifen, warum Kinder wie Erwachsene auf die immer gleichen, offensichtlichen Lügen und leeren Versprechungen hereinfallen, die ihnen in sozialen Netzwerken begegnen. Und wo wir gerade bei Erwachsenen sind und unserer Lebensrealität, mal ganz im Vertrauen, unter uns, offen und ehrlich, also sind Babyboomer, Gen Xer, also die Generation Golf, Millennials und alle Generationen, die noch nicht in die digitale Medienwelt hineingeboren wurden, so anders? Das ist so eine selbstkritische Frage, die wir uns eigentlich jedes Mal stellen sollten, wenn wir vielleicht statt einer ausgewogenen und selbstgekochten Mahlzeit die Pizza oder China-Pfanne vom Lieferdienst genießen. Oder uns noch ein paar Schuhe online bestellen, obwohl wir bereits 2 Dutzend im Schrank haben. Ich meine, brauchen wir wirklich alle 2 Jahre ein neues Smartphone? Und wann haben wir uns das letzte Mal nach einem Toren Energy Drink oder Proteinriegel jemals wirklich fitter gefühlt? Wie glaubwürdig ist der Popstar oder die Hollywood-Schauspielerin und ihr Werbeversprechen, dass diese teure Gesichtscreme Ihnen, ja Ihnen als Verbraucherin, als Verbraucher, Ihren Look um Jahre verjüngt? Und wie viel wissenschaftlich nachweisbar Gutes steckt denn in den Vitaminen und Mineralien, die ich mir täglich reinziehe? Sorry, das waren allesamt rhetorische Fragen und zwar eine ganze Menge. Außer vielleicht der letzten. Denn ehrlich gesagt wissen selbst wir von den Verbraucherzentralen oft nicht, was in Nahrungsergänzungsmitteln genau steckt. Denn so eine Algenvitaminkur oder ein Sack voll Kieselerde wird nicht strenger geprüft als ein Schokoriegel oder eine Tütensuppe.
Was die meisten schon mal gar nicht wissen, Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel. Lebensmittel wie Brot und Gurken. Und es gelten genau dieselben Gesetze wie für Brot und Gurken. Sprich, sie müssen sicher sein, also sie dürfen nicht krank machen oder ähnliches, aber sie sollen auch nichts Besonderes können. Sie sollen einfach nur mein Essen sein. So, und bei den Nahrungsergänzungsmitteln haben wir noch als kleine Besonderheit dabei, dass sie dazu da sind, die Ernährung zu ergänzen. Dass sie in kleinen, dosierten Mengen abgegeben werden sollen, dass sie bestimmte Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und sonstige Stoffe mit ernährungsphysiologischer Wirkung enthalten sollen. Das bedeutet, sie sind einfach nur kleine Extrabausteine. Mhm. Wenn ich beispielsweise keine Milch vertrage und überhaupt keine Milchprodukte esse, könnte es durchaus sein, dass mir zum Beispiel Vitamin B2 fehlt oder dass mein Kalzium im Essen fehlt. Und dann soll das Nahrungsergänzungsmittel diesen Baustein liefern. Aber heute, die Produkte, die wir am Markt haben, die liefern mir plötzlich Lavendel oder Haifischflossenextrakt oder Ginkgo oder ich weiß nicht was. Die liefern Sachen, von denen ich nie im Leben glauben würde, dass ich daran jemals einen Mangel habe.
Moa ist ein Produkt, das enthält natives Kurkuma, extrahiertes Kurkuminextrakt und Sulforaphan aus Brokkoliextrakt. Und all das ist eben sinnvoll, wenn es darum geht, entzündliche Prozesse im Körper reduzieren zu wollen, was bei verschiedenen Dingen der Fall sein kann, wenn es um Darmgeschichten geht, Hauterkrankungen oder sonst irgendwelche anderen Sachen, wo einfach Entzündungen.
Also ich darf auch nicht sagen, Milch schützt vor Osteoporose oder so. Ja, also jeder, der in irgendeiner Form mit Milch Geld verdient, der darf keine solche Aussagen tätigen. Also jeglicher Krankheitsbezug ist verboten für Lebensmittel. Und dann gibt es die Möglichkeit des Gesundheitsbezuges. So, und das ist eine insofern ganz witzige Geschichte, weil die ganzen Lebensmittelhersteller haben vor 30 Jahren alle immer rumgemotzt, aber unsere Lebensmittel sind doch so gesund und das wollen wir auch bewerben dürfen. Aber Krankheitsbezug war ja schon immer verboten. Und daraufhin ist man auf das Instrument der sogenannten gesundheitsbezogenen Werbeaussagen gekommen. Und diese Aussagen mussten dann alle eingereicht werden, die wurden alle wissenschaftlich geprüft und seitdem gibt es eine, seit 2012, das hat immerhin dann 10 Jahre fast gedauert, bis man diese Liste fertig hatte. Aber seit 2012 gibt es eine Liste mit sogenannten Positivaussagen, sogenannte Health Claims. Und diese gesundheitsbezogenen Aussagen sind erlaubt, auf ein Produkt draufzuschreiben, wenn ich bestimmte Voraussetzungen erfülle. Also wenn ich zum Beispiel 15% der Tagesmenge, die in einem bestimmten Gesetz drin stehen, wenn ich die in meinem Produkt drin habe, darf ich beim Kalzium dann schreiben, Kalzium für normalen Knochenstoffwechsel oder Kalzium für irgendwas anderes, was es im Körper bewirkt. Es gibt da so eine ganze Latte. Es gibt da ungefähr 220, 230 Aussagen, die erlaubt sind, fast alle für Vitamine und Mineralstoffe. Und das sind genau die, die jetzt eben sehr viel verwendet werden. Und wenn ich so ein Mischprodukt habe mit irgendwelchen Pflanzenzutaten, dann kommt auch immer irgendeine von diesen Aussagen dann zum Tragen, die dann irgendwie passen halt. So, und da wird jetzt immer drumherum geschwurbelt um das Ganze. Ich kann jetzt auch, wenn ich eine gute Studie habe für etwas, kann ich eine weitere solche Gesundheitsaussage beantragen. Aber ich muss eben einen Nachweis dafür haben. Und wenn es an diesen Nachweisen fehlt, hat man halt ein Problem. Also wie gesagt, deswegen wird ganz viel reingemischt. Aber das bedeutet eben ganz klar, kein Influencer darf jetzt sagen, das hilft gegen mein prämenstruelles Syndrom oder ich habe seitdem keine Regelschmerzen mehr oder was auch immer den Leuten einfällt oder seitdem ist mein Knie tut überhaupt nicht mehr weh oder früher hatte ich immer solche Gelenkprobleme und jetzt kann ich die Treppen sprinten. Das sind alles Aussagen, die dürfen gar nicht getätigt werden. Aber sie werden natürlich getätigt, weil sie werden so selten überprüft. Also es wird ganz viel da behauptet, was eigentlich alles illegal ist, aber wir haben einen Wahnsinnswirrwarr, was die Zuständigkeiten angeht. Rein theoretisch ist für das, was meinetwegen ein Influencer auf Insta in einer 24-Stunden-Story erzählt, die Lebensmittelüberwachung zuständig, weil der redet ja über ein Lebensmittel. Zumindest dann, wenn er es promotet, wenn er irgendwelche Rabattcodes oder sowas hat.
Manche werden horny davon oder haben einen Prügel in der Hose. Also nicht bei allen wirkt Ashwagandha gleich. Ein Großteil von euch verspürt aber die positiven Effekte, die auch durch Studien belegt sind, wie zum Beispiel Stressreduktion oder verbesserte Regeneration. Deshalb empfehle ich immer, probier es einfach mal aus und schau, wie Ashwagandha auf deinen Körper wirkt.
Christian Müller hingeht und sagt, sie möchte jetzt immer aus ihrem Leben berichten und wie toll ihr Milch schmeckt und dass das für ihren Magen so toll ist, dann kann sie das machen, so viel sie will. Aber wenn sie dann anschließend Rabattcodes für irgendwelche Milchprodukte in ihrer Vita irgendwo mit drin stehen hat oder so, dann geht es gar nicht mehr. Da muss sie es auch kennzeichnen, dass sie Werbung macht. Und auch das passiert leider nicht. Die EU hat letztes Jahr vorletztes Jahr schon eine große Untersuchung gemacht und hat festgestellt, dass selbst die reichweitenstärken InfluencerInnen, die über 100.000 Follower haben, dass 80% von denen Werbung machen, ohne Werbung zu kennzeichnen.
Und das war doch mal Ernährungswissenschaftlerin Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Danke, Angela. Die heutige Folge von Dürfen die das? Betrachten Sie bitte als folgende Versuchsanordnung. Wir fassen uns alle selbstkritisch an die Nase und stellen uns die Frage, für wie unglaubwürdig, dumm oder gar verlogen wir Online-Werbung und Versprechen von Influencern halten, die sich an Zielgruppen richten, denen wir uns nicht zugehörig fühlen. Und anschließend kurzes Innehalten und in sich gehen und sich die Frage stellen, wie würden wir auf genau dieselben Botschaften reagieren, wenn es aber um Produkte ginge, die maßgeschneidert scheinen für unseren eigenen Bedarf und von denen wir uns eine Verbesserung der eigenen Lebensqualität versprechen. Genau. Und zu selbiger gehört für die meisten von uns eine gute Gesundheit. Deswegen lassen Sie uns auch heute dort ansetzen und uns in die Welt der digitalen Wellness und der gut vernetzten Midfluencer begeben, in diesem Podcast-Format ganz ohne Nebenwirkungen. Der Titel unserer halbstündigen Crash-Gesundheitskur ist Optimier dich und mein Name ist Patrick Lohmeier von der Verbraucherzentrale Berlin. Let's go!
Das kann auch von Psychotherapeuten ausgestellt werden. Es gibt aber auch im Internet viele, auch großteils unseriöse Angebote, wo man Test machen kann oder glaubt, man könnte einen Test machen, wo ein paar Symptome abgefragt werden und man sich dann selbst diagnostiziert, um dann direkt bei dem Coach, auf dessen Seite man diesen Test gemacht hat, ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Und diese VerbraucherInnen oder PatientInnen werden dann letzten Endes von der evidenzbasierten Medizin weggelockt und versuchen dann auf diesem Wege, ja, Diagnosen und Behandlung zu finden. Und gerade bei diesem Thema ist es halt einfach auch sehr, sehr schwierig, weil es zu wenig Angebote gibt. Das heißt, die Leute warten sehr, sehr lange auf einen Termin, allein für eine Diagnostik. Ja, und dann schauen sie im Internet, googeln Symptome und stoßen dann auf diese Coaches. Ja, wenn wir also Erkrankungen haben, die gerade populär sind, ja, ich will nicht das Wort Modediagnose verwenden, weil ich glaube schon, ich bin sicher, wir sprechen an dem Punkt schon über Erkrankungen und Leidensdruck. Ja, und dann sind die Menschen auf der Suche, googeln ihre Symptome, finden was und werden dann in unseriöse Angebote gelockt. Das haben wir nicht nur bei ADHS, das haben wir bei Long-Covid. Das haben wir immer da, wo es noch nicht so ein, wie soll ich sagen, so gefestigte Behandlungsangebote gibt oder aber wo die Behandlungsangebote wie bei zum Beispiel bei ADHS oder überhaupt bei Psychotherapien und Behandlungen nicht so schnell verfügbar sind.
Meine Düsseldorfer Kollegin, Juristin Dr. Susanne Punzmann, haben Sie bereits in der zweiten Folge unseres Podcasts gehört. Und ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Ich springe hier mal ganz frech von YouTubern mit ihren Burger, Pommes, Energy Drink, Kartoffelchips, Clips über von Influencern beworbene Nahrungsergänzungsmittel hin zu pseudomedizinischen Angeboten, weil da scheinen sich die Expertinnen und Experten einig zu sein, die Bewerbung dieser Produkte den immer gleichen oder zumindest vergleichbaren Regeln folgt. Hinter den Dienstleistungen steht nämlich meist ein vermeintlich vertrauenswürdiges Gesicht oder eine Community. Die Produkte sind mit einem Klick oder Fingertipp verfügbar und oft genug scheinen sie alternativlos. Unser Nutzungsverhalten, also unsere persönlichen Daten, verraten YouTube, Instagram, Facebook, TikTok und so weiter außerdem haarklein, was unsere Bedürfnisse sind. Und dass Eltern, Politik und Behörden mit der Kontrolle von 99% dieser Werbeversprechen und der dazugehörigen Produkte überfordert sind und wenig bis nichts ausrichten können, ist quasi in diese Marketingstrategie eingepreist. Aber, und das war eine der vielen Fragen, die ich an Susanne hatte, die mir gleich noch von einigen fadenscheinigen, höchst fragwürdigen Angeboten berichten wird, können wenigstens wir als Verbraucherzentralen da etwas tun? Vor allem, wenn man uns mit unseriösen Werbeversprechen an einem so empfindlichen Punkt ködern will, wie unsere eigenen Gesundheit.
Naja, anbieten grundsätzlich darf man schon, aber man muss natürlich vorsichtig sein mit den Aussagen, wie man sie tätigt. Ich kann nicht sagen, ich bin Coach und ich coache dich so, dass du nie wieder eine Grippe bekommst. Oder wenn du eine Grippe hast, heile ich dich mit meinem Coaching innerhalb von 2 Tagen. Bist du absolut wieder fit und hast keine Langzeitfolgen. Aber genau das ist es, was die Coaches bei anderen Erkrankungen machen. Bei Grippe traut sich das einfach niemand, das so zu sagen, weil man sagt, okay, wir haben eine Grippeschutzimpfung. Ja, wir wissen, wenn es mich dann doch erwischt, wie so ein Krankheitsverlauf läuft. Aber wenn wir so langwidrige Erkrankungen haben, ja, also ich meine, ADHS ist eine lebenslange Störung oder auch bei Long-Covid sind das sehr langwidrige Prozesse. Da ist es dann so, dass die Menschen sich dann, wenn sie keine ärztliche Behandlung finden, sich auf die Suche begeben und im Internet dann halt eben viele, viele unseriöse Angebote finden. Ja, und wie gehen wir vor? Wir schauen uns natürlich schon an, wie viele VerbraucherInnen sind von dieser Werbung betroffen. Ja, bei den einzelnen ADHS-Coaches sind zwar nicht so viele betroffen, aber es ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen derzeit, dass wir gesagt haben, das ist ein Thema, dem wir uns annehmen. Wir schauen uns an, wie schlimm ist das, womit sie werben? Also wie gesundheitsgefährdend, weil es ist ja oftmals so, wenn man auf irgendwas reinfällt, sei es auf einen Coach, sei es auf ein Nahrungsergänzungsmittel, was man für ein Medikament hält, wenn man dann auf die evidenzbasierte Medizin verzichtet, kann das ja zu schweren gesundheitlichen Folgen führen. Ja, auch das haben wir. Wir hatten gerade letztes Jahr viel mit einem angeblichen Blutdrucksenker zu tun oder also ein vermeintlicher Blutdrucksenker. Es war ein Nahrungsergänzungsmittel, das vermeintlich von Eckhard von Hirschhausen beworben wurde, was er aber gar nicht beworben hat. Und die Menschen haben daraufhin, haben das bestellt, sind auf die Werbung reingefallen und haben ihre Blutdruckmedikamente abgesetzt, um das Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Und das ist dann natürlich, kann natürlich dann sehr, sehr schnell gefährlich werden. Also die Frage, welche gesundheitlichen Folgen hat das für die Menschen, wenn sie der Werbung vertrauen und auf ihre bereits erfolgte Medizin oder auf das, was sie medizinisch bekommen könnten, verzichten. Das ist auch immer ein Argument für uns, ja. Wir hatten auch letztes Jahr gerade ein Produkt, mit dem wir uns viel beschäftigt haben, der Healy, ein Energiefrequenztherapiegerät. Und egal, welche Erkrankung man eingegeben hat bei Google, Healy Multiple Sklerose, Healy Allergie, Healy Heuschnupfen, man hat immer einen Anbieter gefunden, der gesagt hat, der Healy hilft genau dagegen.
Come back to you. Bring back that priceless energy on demand. Let the power of Healy pair to the powers of your body.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jemand, der hat Multiple Sklerose und ist auf eine medizinische Behandlung angewiesen, sitzt möglicherweise schon im Rollstuhl und hört dann von dieser Werbung, ist so verzweifelt und kauft sich dieses Gerät dann, was zwischen 500 und 4000 Euro kostet, ja, und wird dann noch so verschaukelt von dem Anbieter. Zum einen ärgert es uns, weil er halt auf seine normale Medizin verzichtet, aber ihn dann auch nochmal so zu enttäuschen und ihm das Geld abzuknöpfen, ist nochmal, natürlich auch nochmal so ein Punkt. Das heißt, der wirtschaftliche Schaden für den Verbraucher, der gesundheitliche Schaden für den einzelnen Verbraucher, natürlich auch die Frage, wie viele Personen sind in der Masse betroffen, und das ist so eine Abwägung, die wir dann einzeln vornehmen.
Ich habe es auf den ersten Blick gar nicht verstanden. Was ist denn das für ein Produkt? Du sagst, sie kosten unterschiedlich viel. Also Healy ist im Grunde ein Markenname, aber es ist kein Produktname, oder?
Genau, es ist sowohl ein Produktname als auch ein Markenname. Ja. Aber unter diesem Namen werden halt verschiedene Produkte verkauft. Und dann gibt es den sogenannten Healy Medical. Das ist ein Medizinprodukt, was in der EU zugelassen ist, auch als Medizinprodukt. Und die Zulassung als Medizinprodukt suggeriert natürlich immer, oh, das muss ja getestet worden sein, das muss ja wirksam sein und. Das ist es aber nicht, sondern diese Zertifizierung sagt letzten Endes nur, ich sag mal grob aus, es gibt keine Schäden, wenn man es benutzt. Und die unterschiedlichen Preise erklären sich dadurch, dass dieser Healy Medical die günstigste Variante, die Medizinprodukt ist. Die ist für 500 Euro erhältlich. Und dann gibt es die sogenannten Healy Wellness Edition. Die kosten dann deutlich mehr, bis zu 4.000 Euro, und haben dann verschiedene Frequenzprogramme auf diesem kleinen Gerät. Das ist ungefähr so groß wie ein Smartphone, bisschen dicker, oder Zigarettenschachtel oder wie immer man es vergleichen will. Und die vermeintlich besseren oder zumindest die teureren Healys sollen dann halt auch selber erkennen können, wenn man sie an den Körper anschließt, welches Therapiemodul gerade benötigt wird. Ja, das heißt, man schließt das Kabel an, macht sich so eine Sonde dran und dann sagt der Healy, oh, heute ist die Galle problematisch, wir lassen jetzt das Gallenprogramm durchlaufen.
Aber andere Sachen haben schon geholfen.
Ja, Kopfschmerzen haben zum Beispiel geholfen, oder auch, wenn ich fettig gegessen habe.
Wie hat sich das da bemerkbar gemacht?
Ja, Entspannung des Bauches einfach nur, weil man ist ja, dieses Völlegefühl kennt man ja und so. Und nach einer halben Stunde war ich dann doch, okay. Ja, und eigentlich dauert es ja doch länger. Ne? Ja. Also es ist ja praktisch eine Ausleitung dann aus dem Körper.
Das sind aber nur Wellnessprodukte und keine Medizinprodukte wie das günstige Gerät. Wir haben auch lange gebraucht tatsächlich, bis wir den Unterschied verstanden haben und dass der Anbieter scheinbar auch nur die Zertifizierung für das günstigste als Medizinprodukt genommen hat, um die VerbraucherInnen da so ein bisschen in die Irre zu führen, weil die natürlich glauben, dass auch die ganzen Healy Wellness Produkte letztendlich Medizinprodukte sind, was sie aber nicht sind. Und insbesondere keineswegs garantiert ist, dass sie gegen diese oder jene Erkrankung helfen. Es gibt viele Erfahrungsberichte im Netz, in denen behauptet wird, dass der Healy gegen dieses oder jenes geholfen hat. Und genau damit werben die Anbieter auch. Das ist dann nicht der Healy-Shop, bei dem man tatsächlich bestellt, der so wirbt, sondern der Healy wird im sogenannten Multilevel-Marketing vertrieben. Das heißt, es gibt selbstständige Vermittlerinnen, die den Healy bewerben auf ihrem Instagram-Kanal, in ihrem WhatsApp-Status, wo auch immer, und dort diese Geschichte preisgeben, eine bestimmte Verkäufernummer haben, und wenn dann ein Healy erfolgreich vermittelt wurde, dann bestellt man dann bei dem Healy-Shop und gibt die Nummer des Vermittlers an, und der kriegt dann die Provision aus dem erfolgten Verkauf. Deshalb ist natürlich auch, wenn ein Verkäufer oder eine Verkäuferin, eine selbstständige Vermittlerin sagt, der Healy hat bei meiner Freundin Multiple Sklerose geheilt, oder ich lasse mir von jemandem auf meiner Internetseite eine Bewertung schreiben ins Gästebuch, so war es beim Healy, seit ich den Healy benutze, habe ich keine Tumorschmerzen mehr. Ne? Mein Brustkrebs hat metastasiert und ich habe schlimme Tumorschmerzen gehabt, aber seit ich den Healy nehme, sind alle meine Schmerzen weg. Das ist unzulässig. Ja, es mag sogenannte anekdotische Evidenz jemand sein, bei dem es placebomäßig geholfen hat, aber es fehlt an Studien, die genau das belegen. Ja, auch der Healy hat sogenannte Zufriedenheitsstudien durchgeführt, ja, Menschen gefragt, die den Healy seit so langer Zeit nutzen, ob sie damit zufrieden sind oder nicht. Das sind eher so Zufriedenheitsbefragungen. Und ganz ehrlich, wenn ich mehrere tausend Euro für ein Produkt ausgebe, dauert es schon ziemlich lange, bis ich mir eingestehen will, dass das eigentlich gar nichts taugt. Und es gibt jetzt mehrere Gerichte in Deutschland, die sagen, unter anderem das Landgericht und Oberlandesgericht Frankfurt, aber auch Stuttgart, meine ich, war es, und Karlsruhe, die sagen, auch beim Medizinprodukt wollen wir bei der Werbung den sogenannten Goldstandard wahren. Das heißt, es müssen randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudien durchgeführt werden. Das heißt, weder der an dem einen Ende weiß, womit er am anderen Ende getestet wurde, und dann muss nachgewiesen werden, dass es hilft. Und solche Studien gibt es nicht, beziehungsweise nicht durchgehend, und deshalb ist die Werbung so nicht erlaubt.
Dreist sind viele Werbebotschaften und Versprechen sowieso. Das ist auch kein Phänomen jüngerer Zeit, geschweige denn des Internetzeitalters, und da erzählen Ihnen und mir unsere Expertinnen vermutlich wenig Neues. Aber solche Werbung kann eben auch sehr smart sein. Den in großen Gänsefüßchen, sage ich jetzt mal, preiswerten Healy als Medizinprodukt zertifizieren zu lassen, um im Schatten dieses Zertifikats den Deluxe Healy, also kein Medizin, sondern ein Wellnessprodukt, wie Susanne berichtete, dann für mehrere tausend Euro zu verkaufen, das ist sowohl unverfroren wie auch, das muss man neidlos anerkennen, eine unverschämt intelligente Verkaufsstrategie. Bei der Verbraucherzentrale NRW prüft übrigens ein sogenannter Public Healther solche Medizinprodukte auf ihre Wirkung, beziehungsweise auf die zum Produkt gehörigen Studien und Siegel, die die Wirkung belegen sollen. Genau wie Nahrungsergänzungsmittel, die jedoch nur den Mindeststandards eines Lebensmittels aus dem Discounter um die Ecke gerecht werden müssen, versprechen aber auch Worte wie Studien oder Prüfsiegel mehr, als sie halten. Denn diese Begriffe sind weder geschützt noch besonders streng definiert. Genauso wie übrigens Alternativmedizin.
Woher weiß denn so eine Maschine eigentlich, welche Frequenzen positiv sind, Dr. Thomas Peter?
Da hat halt der Hersteller einfach genialste Arbeit geleistet, Regomet. Und diesen Trick, den darf ich leider nicht verraten.
Ja, ein guter Arzt verrät niemals seine Tricks. Wie die Ehrlich Brothers. Wie heißen nochmal diese Schweine, die immer die ganzen Tricks verraten? Ah ja, WissenschaftlerInnen.
Dass Medfluencer und deren Botschaften bzw. ihre Dienstleistungen und Produkte, die es zu verkaufen gilt, in aller Munde sind, das ist sogar bei Jan Böhmermann bzw. in seiner Show ZDF Magazin Royal angekommen. Die hat nämlich Medfluencern einen ganzen Themenschwerpunkt gewidmet im Frühjahr 2025. Und ich gebe ja zu, nachdem ich mich für diese Podcast-Folge durch viele Stunden Medfluencer-Werbung und Videos geklickt und geguckt habe, manchmal helfen wirklich nur Humor und vielleicht auch ein Hauch von Häme gegen diesen ganzen pseudomedizinischen Unfug. Aber hinter all diesen Geschichten stehen ja oft auch, oder in sehr vielen Fällen, Verbraucherinnen und Verbraucher als Geschädigte. Und sehr oft blieb mir nicht nur deswegen das Lachen im Halse stecken, sondern immer dann auch, wenn mir bewusst wurde, wie solche medizinisch bestenfalls halb gebildeten Menschen arbeiten, um ihren Einfluss zu mehren und ihre Bankkonten zu füllen. Meine Kollegin Susanne, die sich juristisch tagtäglich mit dem Thema Medfluencer auseinandersetzt, aber eben auch im Rahmen ihrer Arbeit vielen Menschen begegnet, Verbraucherinnen und Verbraucher, die Opfer wurden solcher selbsternannter Online-Heilerinnen und Heiler, hat mir von folgenden Fällen berichtet.
Die Zutaten sind super simpel, bringen aber alles mit, was dein Körper liebt. Denn gerade in stressigen Phasen meines Medizinstudiums war ich oft dankbar, wenn ich so eine kleine All-in-One-Lösung hatte. Die Basis besteht aus Kefir, ein fermentiertes Milchprodukt, das natürliche Probiotika liefert und damit die Diversität der Darmflora fördert. Kokoswasser bringt Elektrolyte wie Kalium und sorgt für eine gute Flüssigkeitsbalance. Für Antioxidantien kommen bei mir Heidelbeeren rein. Die sind reich an Anthocyanen, die oxidativen Stress reduzieren können. Kollagen darf auch nie fehlen, genauso wie ein gutes veganes Proteinpulver. Dazu kommt ein hochwertiges Omega-3-Öl, das hier von Rasan.
Ich weiß nicht, ob die Doc Alina was sagt, ist eine Influencerin, die Nahrungsergänzungsmittel vertreibt. Sie studiert Medizin und nennt sich Doc Alina. Doc, Alina, ja, mit einem Angebot, was Gesundheitsfragen beinhaltet. Allein der Name Doc Alina suggeriert zumindest für mich, da ist eine promovierte Ärztin. Ja, das suggeriert es für mich. Und Doc ist einfach nur die, wie soll ich sagen, die Instagram-taugliche oder für die jüngere Zielgruppe spezifische, passende Abkürzung von Doktor. Ja, statt Dr. Med zu schreiben, schreibe ich Dr. Med Wallbrunn zu schreiben, schreibe ich lieber Doc Alina. Ja, die vertraulichere Ansprache für die Zielgruppe. Aber ich sehe darin einen Verstoß, weil es für mich suggeriert, ja, man findet es dann irgendwo, dass sie Medizinstudierende ist und auch mit ihrer Dissertation begonnen hat, aber weder das Medizinstudium ist abgeschlossen noch die Dissertation. Ja, und ich meine, dass Doc Alina kein zulässiger Name ist, wenn man nicht promovierte Medizinerin ist. Ne? Aber das kann man durchaus vielleicht anders sehen und sagen, hat damit was zu tun. Wird ja irgendwann dann auch so auf ihrer Seite deutlich. Aber sie nutzt es ja ganz konkret auch, um diese Nahrungsergänzungsmittel zu empfehlen. Und deshalb meine ich, sehe ich da einen Verstoß. Ist aber trotzdem für mich kein, ich sag mal, kein Piece of Cake, kein, die Abmahnung geht auf jeden Fall durch, gewinne ich auf jeden Fall. Es kann durchaus sein, dass das Gericht sagt, nee, das halten wir für in Ordnung. Aber auch das wäre was, also womit ich insofern leben könnte, als dass wir damit schon ein Stück weiter sind, was ist eigentlich im Netz erlaubt und was ist nicht erlaubt. Es gibt so vieles, was wir noch nicht wissen. Und selbst wenn ich mir anschaue, es hat ja ewig gedauert, bis wir wussten, dass bei Facebook und Instagram Influencer, wenn sie denn Werbung machen, das als solche kennzeichnen müssen. Bis dieser, ich sag mal, dieser Paragraph ins Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb kam, das hat ja lange gedauert. Der kommerzielle Zweck muss auf den ersten Blick ersichtlich sein. Ja, darf also nicht irgendwo versteckt laufen und. Ja, das Internet gibt schon eine Weile und Social Media gibt es auch schon eine Weile. Aber so, dass man darüber Sachen bewirbt, verkauft, da ist die Rechtsprechung einfach, die Rechtsprechung, aber auch die Gesetzgebung immer ein paar Jahre hinterher. Ja, und ich würde mich einfach über ein Urteil freuen, was sagt, Doc darf sich nur jemand nennen, der auch so promoviert ist. Startet.
Ich habe echt Angst.
Komm her, wir machen das, ja?
Sie sind die Schönheitsdocs der Stars.
Wir sind Dr. Rick und Dr. Nick von Aesthetify. Wir sind beste Freunde. Wir haben zusammen letztes Jahr knapp 20.000 Beauty-Behandlungen durchgeführt.
Oh, macht Spaß.
Ich muss gleich Nahrungsergänzungsmittel vertreibe mit einer gesundheitsförderlichen Wirkung und mich Doc nenne, dass ich da gewisse Erwartungen dran stelle. Anders, als wenn ich mich in einem Forum Bugs Bunny nenne, ja, dann erwartet niemand, dass es sprechende Hasen sind. Wir haben jetzt aktuell den anderen Fall hier mit Dr. Rick und Dr. Nick. Offizieller Name Aesthetify GmbH, die wir ja abgemahnt hatten wegen unzulässiger Vorher-Nachher-Fotos. Man findet nur von Dr. Nick eine Doktorarbeit im Netz, von dem anderen nicht. Und dann stellt sich heraus, dass er in seinem Impressum auf der Seite das DR Med immer klein geschrieben hat. Möglicherweise, er hat in Ungarn studiert, ist er in Ungarn mit einem absolvierten Medizinstudium klein dr.med. Wenn er das immer klein angibt und transparent hält und nicht sagt, ich habe promoviert, wäre das okay. Aber dann ist die Frage, wie ist denn das, wenn er sich, sie nennen sich ja, sie treten ja nicht unter Aesthetify GmbH auf, sondern sind ja bekannt als Dr. Rick und Dr. Nick und in Großbuchstaben. Ist das jetzt ein zulässiger Nickname oder erwarten die Leute was anderes?
Was machen Dr. Rick und Dr. Nick?
Dr. Rick und Dr. Nick bieten Schönheitseingriffe an, vorrangig Unterspritzungen mit Botox und Hyaluron. Neuerdings, zumindest auch in Düsseldorf, durch einen Facharzt auch weitergehende Schönheitsoperationen. Sie sitzen ja an mehreren Standorten.
Ja. Also da lande ich auch gar nicht bei Dr. Rick und Dr. Nick, wenn ich jetzt irgendwie als junger Mensch da hingehe und sage, hier, ich sage junger Mensch, aber kann natürlich auch ein älterer Mensch sein, der sagt, hier, bitte mal ein bisschen weniger Fall.
Doch, man kann bei Dr. Rick und Dr. Nick landen, muss das in der Terminbuchung angeben, zahlt dann aber mehr, damit gesichert ist, dass man bei einem von den beiden landet. Ja, halte ich bedenklich übrigens nach der Gebührenordnung für Ärzte, dass wenn ich von einem bestimmten Arzt behandelt werden will, einen pauschalen Aufschlag zahle, aber wird derzeit so praktiziert.
Ist das Angebot, was Sie da machen, eigentlich okay so? Und
dein Kritikpunkt ist hauptsächlich der, dass sie eben mit einem falschen oder nicht belegbaren akademischen Titel wird?
Nein, das ist überhaupt nicht mein Hauptkritikpunkt. Wir sind von mehreren Eltern, besorgten Müttern aufmerksam gemacht worden auf die Werbung von Dr. Rick und Dr. Nick, noch bevor sie so berühmt waren, bevor sie bei ProSieben waren und, weil sie in den sozialen Medien, Instagram, vor allen Dingen aber auch TikTok, mit Videos und Vorher-Nachher-Bildern werben. Und die Eltern einfach besorgt waren, weil sich ihre jugendlichen oder frisch erwachsenen Kinder zum nächsten Geburtstag Schönheitseingriffe bei Dr. Rick und Dr. Nick gewünscht haben. Und klar, bei unzulässiger Werbung hat man nochmal so ein Kriterium, wenn sie sich nur an Kinder und Jugendliche richtet. Da sind nochmal strengere Maßstäbe dran zu stellen. Das machen Dr. Rick und Dr. Nick nicht. Die richten sich ja, ich sag mal, an alle Altersgruppen. Aber sie machen es halt besonders auffällig. Also mit Vorher-Nachher-Bildern von Unterspritzungen werben viele, ja, Ärztinnen, teilweise auch HeilpraktikerInnen, die ja auch Hyaluron unterspritzen dürfen, Botox nicht. Botox dürfen nur Ärztinnen und Ärzte. Das machen ganz, ganz viele Ärzte. Was uns da so aufgefallen ist, ist, dass die Patienten während der Behandlung gefilmt werden. Das heißt, ich bekomme einen Teil des Beratungsgesprächs mit in den sozialen Medien. Ich bekomme die Behandlung mit. Ich sehe, wie die Spritze auf und ab geht, die da den Filler unterspritzt.
Das ist natürlich umsonst. Geht's für dich wieder?
Ja, einigermaßen.
Ja, ist ja nicht mehr die erste Spritze durch. Das gibt heute was.
Hast du ganz viel Zeit mit mir gebucht heute? Und wenn doch nochmal schlechter wird oder ich eine Pause machen soll, sagst du mir Bescheid, okay? Ist dann überhaupt kein Problem. Jeder kriegt hier die Zeit, die er braucht.
Ich sehe hinterher, wie der behandelnde Dr. Rick oder Dr. Nick zur Patientin oder zum Patienten sagt, wow, du siehst jetzt so toll aus. Ist ja Wahnsinn, wie frisch das aussieht, wie toll du aussiehst. Alles ist unterlegt mit locker, flockiger Musik. Und endet dann meistens damit, dass die Patientin oder Patient, ja meistens die Patientin, Tränen in den Augen hat, weil sie so glücklich ist, dem Arzt um die Arme fällt, es wird sich geduzt. Und sagt, oh, ist ja Wahnsinn, Hammer. Und dann werden nochmal diese Vorher-Nachher-Bilder gezeigt. Ja. Und diese emotionale Werbung, ist das eigentlich noch sachgemäße, sachgerechte Information, die der Arzt da betreibt oder nicht? Das ist eigentlich was Berufsrechtliches. Und man kann das zwar auch über, über das Wettbewerbsrecht lösen, auch über eine Abmahnung lösen, aber da bin ich dann schon eher dabei, die Ärztekammern zu fragen, ob sie das denn für zulässig halten und konzentriere mich auf das, was sozusagen wettbewerbsrechtlich für mich dasteht. Und da sind mir halt diese Vorher-Nachher-Bilder ins Auge gefallen. Vorher-Nachher-Bilder sind verboten für sogenannte operativ-plastisch-chirurgische Eingriffe nach dem Gesetz. Und da stellt sich die Frage, ist denn eine Unterspritzung schon ein plastisch-chirurgischer Eingriff und auch operativ? Wir sehen das so, das Oberlandesgericht Hamm hat uns auch Recht gegeben. Jetzt entscheidet der Bundesgerichtshof. Sie haben uns dann geschrieben, machen doch alle so, haben uns auch einen Stapel von anderen Ärzten, Schönheitskliniken mitgeschickt, die alle Vorher-Nachher-Bilder drin haben. Aber wir haben dann gesagt, nee, dafür wird das Klageverfahren, wir wollen es jetzt gerne wissen. Das ist unser Angriffspunkt konkret, um den wir uns da kümmern. Und wie gesagt, dass sie im Nachgang nach unserer Abmahnung so berühmt geworden sind, das war nicht abzusehen, sondern uns ist einfach diese ungewöhnliche Werbung aufgefallen. Weil Vorher-Nachher-Bilder suggerieren Erfolg. Ja, ist ein unzulässiges Erfolgsversprechen. Genauso wenig, wie ich damit werben kann, dass dieses oder jener Arzneimittel zu 100% gegen das und das hilft, kann ich nicht sagen, dass eine dünne Lippe hinterher nach dem Aufspritzen genauso aussieht wie auf dem Foto.
Ich war im Außendienst unterwegs. Ich war damals wirklich extrem permanent gestresst, überarbeitet, überfordert, extrem ausgelaugt. Und da habe ich einfach gemerkt, der Healy hat mich in relativ kurzer Zeit wieder wirklich hier gut in die Balance gebracht.
Alexandra Christophs Sohn Maximilian hat Trisomie 21 und nutzt regelmäßig den Mac Healy. Aber dazu später mehr.
Klar, es wird auch im Internet für alle sichtbar falsch geworben. Aber die wirklich krassen unzulässigen Werbeaussagen werden dann entweder auf einem Telegram-Kanal gemacht oder man wird zu einer Zoom-Konferenz eingeladen, zu einem elitären Kreis. Und da kommen dann die Protagonisten, die dann von ihren positiven Erfahrungen mit dem Produkt oder Nahrungsergänzungsmittel berichten. Und letzten Endes dann dafür sorgen, dass die Leute das bestellen. Da hatte ich mich beispielsweise auch mal zu einer Healy-Zoom-Konferenz angemeldet und hatte da auch einen Herrn, der davon berichtet hat, dass bei ihm multiple Sklerose diagnostiziert sei, aber seit er den Healy verwendet hat, er keinerlei Beschwerden mehr. So wie er erzählt hat, er wirkte recht unsicher da in dem Gespräch und wie gesagt, habe da gewisse Erfahrungswerte, war mir einfach klar, der hat keine offizielle Diagnose und der ist nur irgendwie dahingestellt worden, als Testimonial irgendwie bezahlt worden, dass er ein Healy dafür 20%, 30%, 40% billiger kriegt oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist das Erschreckende und wie gesagt, Telegram ist da wirklich so ein, ja, ne, wer kritisch agiert und das macht nicht nur Sarah's Secret, da haben wir noch ein paar andere Kandidaten, Tinnen vor allen Dingen. Ich denke gerade an Gloria Bormann, die auch so arbeitet. Genau, und da werden dann die Sachen gezeigt, da werden auch Sachen vermischt. Und auch da läuft es dann immer so, die Menschen werden mitgenommen mit irgendwas, was so ein bisschen Konsens ist. Ja, und dann entwickelt sich das Ganze dann hin, ja, zu einem Verkaufsgespräch, zu irgendwas, was dann kritisch wird.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht nach diesen Fällen. Doch das mit der angeblichen Power und Wohlbefinden durch Vitamine und Mineralien und das nach Vorbild eines Instagram-Filters optimierte Antlitz mit Botox und Hyaluronspritzen, diesen Fällen konnte ich sehr gut folgen, ehrlich gesagt. Also ich verstehe, was diese Angebote bewirken sollen und warum entsprechende Werbung vor allem bei den jeweiligen Zielgruppen in sozialen Netzwerken verfängt. Aber diese Schwingungen und Frequenzen, ich meine, was zum Teufel? Ich glaube, da muss ich mal nachfragen. Und vielleicht am besten gleich bei VerbraucherInnen, die auf online vertriebene Alternativmedizin setzen. Kleiner Spoiler dazu, die fehlende wissenschaftliche Evidenz und bestenfalls äußerst vage und unverbindliche Heilsversprechen sind kein Nachteil für die Influencer, die hochfrequente Heilsamkeit bewerben und verkaufen. Und leider sehen diesen bei nüchterner Betrachtung recht offensichtlichen Nachteil auch die meisten Kundinnen und Kunden nicht. Weil Glaube Berge versetzen kann und sowieso und überhaupt und nun ja, in jedem Fall gibt's in der nächsten Episode, dürfen die das sehr viel mehr zu Influencern, die mit Frequenzen handeln und den Menschen, auf die man vielleicht stattdessen setzen sollte in Sachen Online-Werbung. Oder auch nicht.
Was drin gespeichert wird. Die Größe der Kügelchen und die Technologie dahinter, wie diese Frequenz, um welche Frequenz, in welcher Masse da drin gespeichert ist, so dass sie 35.000 Jahre da drin hält, ohne weniger zu werden. Das ist der Wert der Kugel.
Dürfen die das? Ist ein Podcast der Verbraucherzentrale Berlin, gefördert durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und wird moderiert und produziert von mir, Patrick Lohmeier. Ich bedanke mich herzlich bei allen Menschen, die Entstehung dieses Formats ermöglichen und mit ihrer Expertise unterstützen. Sollten Sie Fragen, Kritik oder Themenwünsche haben, schreiben Sie mir gerne an podcast@vz-bln.de. Diese und weitere Kontaktmöglichkeiten und Informationen finden Sie natürlich auch im Begleittext zu dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.